ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Heute mit einer Sonderfolge zum US-Wahlkampf. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
I am running to be president.
Ich kandidiere, um Präsident für ganz Amerika zu sein. Nicht für die Hälfte Amerikas, denn es gibt keinen Sieg, wenn man für die Hälfte Amerikas gewinnt.
Das war Donald Trump gestern bei seiner Nominierungsrede auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Es war die erste Rede nach dem Anschlag auf ihn. Eine riesige Inszenierung, auf der Trump wie ein Popstar gefeiert wird. Hoch oben zeigen große Bildschirme Fotos von vergangenen Wochenende. Bilder, die längst zu Ikonen geworden sind. Trump mit dem heranfliegenden Projektil. Trump am Boden, schmerzverzerrt. Trump mit der Faust gen Himmel. Auf der Bühne erinnert das Pflaster am rechten Ohr von Trump an die plötzlichen Schüsse. Er selbst hatte Glück. Ein Zuschauer ist gestorben, zwei weitere wurden verletzt. Wir fragen uns, welche Auswirkungen dieses Attentat hat. Schon in den ersten Tagen danach haben so manche ExpertInnen gesagt, der Wahlkampf sei längst gelaufen. Das sei der entscheidende Moment gewesen, der Trump zum Sieger macht. Wie verändert das Attentat den Wahlkampf? Muss es bei den Demokraten nun einen Strategiewechsel geben? Also auch mit einem anderen Kandidaten als Biden? Besprechen will ich das heute mit Laura von Daniels, USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, und meiner Kollegin Kerstin Klein, ARD-Korrespondentin im Studio Washington, die den Parteitag der Republikaner die letzten Tage vor Ort verfolgt hat. Wir nehmen diesen Podcast heute am 19. Juli 2024 um 14 Uhr auf. Also vielleicht hat sich in zwei Stunden bereits alles wieder verändert, aber wir vom Weltspiegel wollen euch trotzdem einen aktuellen Überblick geben. Und dem beginne ich gleich mit unserer ARD-Korrespondentin Kerstin Klein. Kerstin, hallo, und wo treffe ich dich gerade an?
Du erwischst mich in Milwaukee, Wisconsin, der Ort im Mittleren Westen, wo die Republikaner gerade 4 Tage lang ihren Parteitag, ihren Nominierungsparteitag abgehalten haben.
Hättest du dir vor einem Jahr gedacht, dass du jetzt im Juli schon so viel zu tun hast? Vor den Wahlen im November?
Es war immer klar, ein Wahljahr ist viel zu tun, und dann fing dieses Jahr aber ja fürchterlich langweilig an. Die Demokraten hatten gar keinen Vorwahlkampf, weil Joe Biden schon früh gesagt hat, ich trete nochmal an, und die Republikaner, die hatten einen Vorwahlkampf, aber es war super schnell klar, dass Donald Trump den gewinnen wird. Das heißt schon am Super Tuesday, das ist der Tag, wo bei den Vorwahlen besonders viele Bundesstaaten die Vorwahlen parteiintern abhalten. Da war vorher schon klar, wer jeweils auf beiden Seiten der Kandidat ist. Und dann dachte ich so ein bisschen, na, dann kriegen wir jetzt aber hier ein langweiliges Wahljahr, weil es wieder das Rematch Biden gegen Trump ist. Und dann haben sich jetzt wirklich in den letzten Wochen die Ereignisse so dermaßen überschlagen.
Also langweilig ist dir nicht mehr?
Nee, null.
Du warst ja auch live dabei, wie die Republikaner in Milwaukee Trump zum Präsidentschaftskandidaten gekürt haben. Wie ist dein Eindruck? Wie war die Stimmung in den letzten Tagen auf und vor der Bühne, nur kurz nach dem versuchten Attentat auf Trump? Ich habe von anderen Leuten auch gehört, wow, es gab echt Gänsehautmomente. Wie hast du das empfunden?
Ja, das war so. Also das war hier schon sehr viel Red, White and Blue, ne? Also viele Menschen in der Republikanischen Partei und gerade jetzt in Donald Trumps Republikanischer Partei, die ja mittlerweile ist, tragen ja auch gerne den Nationalstolz in Form von Kleidung, in Form von Hüten. Also da war ganz viel Rot, Weiß, Blau, Patriotismus auch zu sehen. Und es war eine im Großen und Ganzen sehr fröhliche Stimmung. Man merkt, dass die Republikaner gerade komplettes Oberwasser haben und sich wahnsinnig siegessicher sind. Und dann war natürlich also wirklich ein Gänsehautmoment am Montagabend, als Donald Trump überraschend und unter dem Jubel seiner Anhänger in die Halle einzog. Das war das erste Mal, dass man ihn gesehen hat seit dem Attentat. Alle im Raum wollten wissen, wie geht's ihm. Er hatte dann dieses große weiße Pflaster am Ohr. Das war ein Moment, ich glaube, da gab es auch das ein oder andere Tränchen. Und da haben wir nachher auch mit Menschen gesprochen und die sagten uns zum Beispiel, also wir sind einfach nur froh, dass er im Leben ist und auch sowas wie, ich fühle mich ihm jetzt noch mehr verbunden als vorher. Und was auch ganz, ganz viel zu hören war hier in den letzten 4 Tagen von ganz vielen Rednern auf der Bühne und auch Menschen im Publikum war, dass sie das tatsächlich für göttliche Vorsehung halten, dass es Gott selbst war, der Donald Trump da geschützt habe, weil er mit ihm eben noch Größeres vorhabe.
Genau das wollte ich dich fragen. Er wurde ja vorher von seiner Partei ja schon verehrt und angebetet. Aber jetzt wird er ja als absoluter Märtyrer vergöttert. Also Trump hat ja selbst in seiner Rede gesagt, Gott war an meiner Seite. Also welchen Push gibt ihm das nochmal auch für den Wahlkampf?
Ja, also es ist ein ganz starkes Motiv gewesen auf diesem Parteitag und in der Partei. Und er genießt ja sowieso schon bei vielen Anhängern Heldenstatus. Und das merkte man. Also er ist ja dann am Ende jeden Abend in die Arena eingezogen, immer unter einer anderen Musik. Und es war immer ein besonderer Moment für die Delegierten. Und man sah auch Donald Trump selbst an, wie er, also es wirkte so, als würde er die Energie, die Liebe dieser Masse aufsaugen und dass ihm das auch gut tat. Und insgesamt war das ja so, dass es auf diesem Parteitag keine Kritiker mehr gab. Also die sind entweder, haben die Partei verlassen, sind verstoßen worden, wie eine Liz Cheney, die ihn ja nach dem 6. Januar kritisiert hat und gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass wir als Partei das Ergebnis einer demokratischen Wahl nicht anerkennen. Die sind weg. Und andere, die seine politischen Kontrahenten waren, wie eine Nikki Haley oder ein Ron DeSantis, die sind alle jetzt zurück bei Trump. Die haben ein Loblied auf ihn gesungen. Das heißt, das ist wirklich mittlerweile Donald Trumps Partei. Er hat ja auch das Wahlprogramm, das jetzt sehr viel kürzer ist, mitgeschrieben. Es ist auch alles in Großbuchstaben geschrieben. Also da merkt man, wie sehr er dieser Partei den Stempel aufgedrückt hat, sowieso schon. Und jetzt dieses Attentat führt bei seinen Anhängern einfach zu einer noch größeren Verehrung. Und das waren tatsächlich die Donald Trump-Festspiele hier.
Wir sind ja wahnsinnig froh, dass wir dich bekommen haben für den Podcast, weil Trump hat ja letzte Nacht 90 Minuten lang gesprochen.
Ja.
Du hast es auch gehört. Worüber hat er gesprochen?
Ja, das war ja die große Frage, ne? Die Parteitagsregie hat sich ja große Mühe gegeben, 4 Tage lang einen anderen Donald Trump zu präsentieren. Er hatte ja direkt nach dem Attentat nur 2 Statements rausgegeben, in denen er einen sehr präsidialen Ton angeschlagen hatte, in denen er von der Notwendigkeit sprach, das Land zu vereinen und von Versöhnung. Und das war auch sehr viel das Motto auf diesem Parteitag. Also man hat doch vielen Rednern das angehört. Also zum Beispiel eine, die sagte, ich weiß, ihr seid alle wütend, aber jetzt ist es Zeit, zusammenzukommen. Das war ein ganz großes Motiv. Und dann war die Frage, wie wird Donald Trump selbst auftreten? Und tatsächlich waren so die ersten, ja, ich würde sagen, knapp 30 Minuten tatsächlich, ja, in so einem versöhnlicheren Ton. Er war auch sehr getragen, sehr zurückgenommen. Er hat, wir haben es eben gehört, davon gesprochen, dass er der Präsident aller Amerikaner sein möchte, nicht nur der Hälfte der Amerikaner. Er hat auch noch mal erzählt, wie er das erlebt hat, diesen Moment des Attentats. Und dann, je länger diese Rede ging, und die ging ja 90 Minuten, das war die längste Dankesrede auf einem Parteitag, ich glaube in der Geschichte der Parteitage hier in Amerika. Je länger die ging, desto mehr kam er zurück in seinen alten Wahlkampfmodus, zeichnete ein düsteres Bild der USA, ein düsteres Bild der Welt, sprach sehr viel von der, wie er es nennt, Invasion an der Südgrenze zu Mexiko, also von den Migranten, die ins Land kommen, verband das auch wieder mit Kriminalität. Also da war dann wieder der alte Donald Trump, der auch vor dem Attentat auf Wahlkampfauftritten zu sehen war. Und das war, glaube ich, nicht der Plan der Parteitagsregie. Da ist er sehr oft von seinem Redemanuskript merklich abgerückt, weil die wollten ja eigentlich was ganz anderes. Also im Saal natürlich, ne, die Leute sind davon angesprochen worden, seine eigene Basis kennt und liebt diese Reden. Aber was die Republikaner ja mit dem Parteitag erreichen wollen, ist, ein breites Fernsehpublikum zu erreichen, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Und da hatten sie, glaube ich, es war im Vorfeld, haben sie es auch so gesagt, den Plan, einen anderen Donald Trump zu präsentieren, und das ist nicht wirklich aufgegangen.
Und meinst du, dieser Aufruf zum geeinten Land, das ist dann im Grunde genommen jetzt auch nicht aufgegangen, weil er sich selber da widersprochen hat dann im zweiten Teil seiner Rede?
Also ich glaube, in seinem Kopf funktioniert das, ne? Also das ist seine Logik auch in dieser Rede gewesen. Wir brauchen größere Einigkeit, und dafür müssen die Demokraten ihre politische Verfolgung und die Weaponization, nennt er das immer, also die Benutzung des Justizsystems als Waffe gegen mich, einstellen. Also in seiner Logik ist es ja so, dass die Demokraten ihn mit diesen Prozessen politisch verfolgen. Er nennt das immer eine Hexenjagd. Und dann sagt er eben, damit wir die Einigkeit und Versöhnung schaffen können, müssen die Demokraten mit dieser politischen Hexenjagd aufhören. Das waren aber ja unabhängige Ermittlungen, zum Beispiel von einem unabhängigen Sonderermittler bei den Bundesprozessen oder es waren halt Prozesse auf ganz anderer Ebene. Das stimmt ja nicht, dass Joe Biden Donald Trump die Justiz auf den Hals gehetzt hat. Also da verbindet er das Motiv mit der Versöhnung gleich wieder mit seinen Vorwürfen. Und was er eigentlich meint ist, lasst uns zusammenkommen auf meinem Standpunkt. Aber so funktioniert natürlich Versöhnung nicht.
Eine Methode oder wie sagt man, ein Joker, der dann auch neue Wähler heranziehen soll, ist der J.D. Vance, der neuen Running Mate von Trump und künftigen Vizepräsidenten, wenn Trump gewinnt. Er positioniert sich ja als Anwalt der Arbeiterklasse. Ich habe auch gestern gesehen, einen kurzen Ausschnitt, dann holte er seine Mutter auch auf die Bühne und die war ja schwer drogenabhängig und er sagte, sie ist jetzt 10 Jahre clean. Also er spricht ja auch die abgehängte Schicht in Amerika an, auch viele Arbeiter eben auch an, die sich von den Demokraten nicht mehr vertreten fühlen. Aber eigentlich waren ja das eher die Wählerschaft der Demokraten, oder?
Ja, also zum einen muss man mal sagen, J.D. Vance ist ein sehr viel besserer Redner als Donald Trump. Also Donald Trump gestern die 90 Minuten, das war teilweise schwer zu ertragen, ermüdend und ja, also gut, es wurde dann auch spät, ne? Es war auch lang. Und J.D. Vance am Abend davor, als er seine Dankesrede gehalten hat, das war eine pointierte Rede. Er hat auch Witz und ist dann auch auf Leute eingegangen. Er hat auch Charme so, und trotzdem transportiert er die Botschaften des MAGA-Movements und hat das auch sehr persönlich erzählt, eben mit seiner Mutter, mit seiner Oma. Das war eine Rede, der man sehr gut zuhören konnte. Und er ist natürlich auch das ist sicher ein Grund, warum er von Donald Trump ausgesucht wurde, halb so alt, also spricht eine jüngere Generation an. Aber der Kern ist das, was du gerade gesagt hast, dass er nämlich glaubhaft aus der Arbeiterklasse kommt. Donald Trump, der gibt sich ja immer gerne als der Anwalt der kleinen Leute, aber der ist natürlich in Reichtum selbst aufgewachsen, war zum Beispiel auch nicht beim Militär, anders als J.D. Vance. Und J.D. Vance kommt eben aus einfachen Verhältnissen, hat im Militär gedient und hat in seiner Rede das mehrfach anklingen lassen, dass er den amerikanischen Traum gelebt hat, dass er dann auch später an der Elite-Uni studieren konnte und sich ein Vermögen aufbauen konnte, dass aber viele von denen, mit denen er aufwuchs, im ländlichen Amerika, in den Gegenden, wo Menschen sich von der Politik in Washington übersehen und vergessen fühlen, dass er weiß, dass es viele Menschen gibt, mit denen er aufwuchs, die nicht sein Glück hatten. Und dass er eben diesen Menschen und anderen in diesen vergessenen Landstrichen signalisiert, ich sehe euch, ich kenne euch, ich verstehe euch. Und das ist ein wahnsinnig starkes Motiv. Also gerade hier im Mittleren Westen, wo wir gerade sind, in Wisconsin und in den benachbarten oder naheliegende Staaten, Michigan und Pennsylvania, das sind die drei Swing States hier, die werden in Amerika die Blue Wall genannt, die blaue Wand. Und es ist tatsächlich so, dass die Demokraten ohne diese drei Bundesstaaten die Präsidentschaftswahl kaum bis gar nicht gewinnen können. Und diese Staaten gingen eben 2020 alle an Joe Biden, der auch glaubhaft als ja, ein Kämpfer für die Arbeiterschicht auftreten kann. Und da ist eben jetzt J.D. Vance jemand, den werden die Republikaner genau in diesen drei Bundesstaaten parken. Der wird rauf und runter hier Auftritte machen und Reden halten und sagen, wir die Republikaner, wir sind die Partei der kleinen Leute. Wir kämpfen dafür mit America First, dass die Arbeitsplätze hier in den USA bleiben. Und das ist eine wahnsinnig starke Erzählung und das wird den Republikanern sehr, sehr, sehr helfen in diesem Wahlkampf.
Am Dienstag, also kurz nach dem Anschlag auf Trump, hat Elon Musk ja dann angekündigt, dass er Trumps Wahlkampf jeden Monat $45 Millionen spenden will. Ich habe auch gehört von weiteren Menschen aus dem Silicon Valley, die jetzt auch mit hohen Geldspenden sich hinter Trump stellen. Was hast du darüber gehört? Wer ist da noch jetzt auch geswitcht auf Trumps Seite?
Also Elon Musk ist ja schon lange oder schon länger jetzt auf der Seite der Republikaner und hat eben jetzt angekündigt, dass er da jetzt sehr viele Millionen in den Wahlkampf stecken wird. Und traditionell ist es so, dass solche Parteitage immer noch mal einen Push geben für die jeweilige Partei. Also das wird jetzt wahrscheinlich einen Push in den Umfragen geben, das wird einen Push geben bei den Spenden. Das ist traditionell so und flacht dann meistens auch wieder etwas ab. Und was auch erkennbar war, Direkt nach dem Anschlag sind eigentlich alle mit SMS und E-Mails aus der Trump-Kampagne ja zugetextet worden, die alle gesagt haben, spendet jetzt, spendet jetzt, spendet jetzt. Also auch das dürfte nochmal Geld in die Kassen gespült haben. Und auf der anderen Seite, bei den Demokraten, gibt es gerade viele Spender, die damit drohen, die Geldflüsse erstmal anzuhalten, weil sie eben damit Joe Biden dazu bewegen wollen, auf seine Kandidatur doch noch zu verzichten, weil sie eben mit ihm keinen Weg mehr sehen, die Wahl zu gewinnen. Also da ist gerade auch, was das angeht, auf der einen Seite sehr viel Motivation, sehr viel Stärke, sehr viel Geld und auf der anderen Seite das komplette Gegenteil.
Ich habe es ja schon vorher gesagt, wir befinden uns erst im Juli, die Wahl findet im November statt. Das Attentat auf Trump ist sicher ein einschneidendes Ereignis. Aber war es das schon? Also würdest du sagen, that's it, Trump wird's werden?
Ich glaube, da sollte man sich so früh noch nicht festlegen. Also wo ich mich festlegen würde, das hat mit dem Attentat nichts zu tun, sondern das ist spätestens seit dem Duell allen klar und war eigentlich auch vorher schon zu sehen. Joe Biden ist ein so schwacher Kandidat, dass der gegen Donald Trump nicht mehr gewinnen kann. Da würde ich mich wirklich festlegen. Und das erkennen auch bei den Demokraten immer mehr Menschen in den letzten Wochen und vielleicht auch schon Monaten. Und deshalb wächst der Druck ja auch so. Also Joe Biden hat sich ja nach diesem Debatten-Debakel im TV-Duell hingestellt und er und sein Team und haben gesagt, das war nur eine schlechte Nacht und guck doch mal, was wir in 3,5, fast 4 Jahren Präsidentschaft Tolles geleistet haben. Aber da ist eine Diskrepanz offenbar in der Binnensicht und in der Außensicht, weil ja, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen hier, die sagen, Joe Biden ist ein großartiger Präsident gewesen und hat tolle Arbeit geleistet. Aber es sagt eben auch eine überwältigende Mehrheit der demokratischen Anhänger, wir trauen ihm keine weiteren 4 Jahre zu. Und wie soll, also Präsidenten werden ja nicht nur gewählt wegen dem, was sie getan haben, sondern auch wegen dem, was Menschen sich von ihnen erhoffen und von ihnen erwarten. Und da ist einfach wirklich mittlerweile selbst auf demokratischer Seite klar, dass die Wähler, dass Joe Biden nicht mehr zutrauen, dieses Land 4 Jahre zu führen. Und das ist ein massives Problem und deswegen steigt der Druck ja auch so. Aber im Moment, also es gab gestern auch hier Zeitungsberichte, wonach Joe Biden offenbar jetzt doch ins Grübeln gerät. Das mag so sein, aber Stand jetzt, du hast ja vorhin gesagt, wann wir aufzeichnen, hat Joe Biden sich noch nicht geäußert, ob er sich aus diesem Rennen zurückzieht. Wenn er es nicht tut, dann ist die Wahl tatsächlich gelaufen.
Aber eigentlich schon verwunderlich, oder? Ich meine, Joe Biden ist kein dummer Mensch. Wieso er daran jetzt so festhält und nicht jemand anderen den Vorzug lässt?
Ja, das finde ich auch schwer zu ergründen. Also manche sagen, vielleicht ist er altersstarrsinnig. Ich glaube das gar nicht so. Also er hat ja auch 2 mögliche Auswege in der letzten Woche schon skizziert. Bei dieser Pressekonferenz am Ende des NATO-Gipfels hat er zum einen gesagt, wenn man mir Umfragen vorlegt, die beweisen, dass ich keinen Weg habe, diese Wahl noch zu gewinnen, dann überlege es mir vielleicht nochmal. Und diese Umfragen gibt es ja.
Sind
da. Das ist ja auch das, was offenbar, das ist ja auch offenbar auch das, was Nancy Pelosi und andere, auf die er eigentlich hört, weil das wirklich lange Wegbegleiter und enge Berater von ihm auch sind. Das, glaube ich, könnte was sein, was ihn tatsächlich zum Umdenken bewegt und was ihm auch eine Möglichkeit da gibt, gesichtswahrend da rauszukommen und zu sagen, ich wollte weiterkämpfen, aber jetzt bin ich überzeugt worden, weil die Fakten so und so sind. Und das andere war jetzt diese Woche in einem Interview, da hat er gesagt, wenn seine Ärzte sagen, es gibt medizinische Gründe und dieses und jenes Problem, das wäre vielleicht auch was, wo er sich nochmal anders überlegt. Ne? Auch das, und jetzt ist er ja gerade mit Covid in Isolation, auch das könnte ja eine Möglichkeit sein, seinen Sinneswandel zu begründen und gesichtswahrend da rauszukommen.
So eine Exit-Strategie,
Ja. Ja.
Kerstin, ich weiß, wie viele Sendungen es in der ARD gibt und wie viele Menschen noch mit dir heute sprechen wollen. Deswegen habe ich nur noch eine ganz kurze letzte Frage, eine ganz einfache Frage. Wer hätte die besten Chancen gegen Trump?
Ja, die ist einfach, genau. Das ist so schwer. Also ich glaube tatsächlich, dass jeder und jede andere bessere Chancen hat als Joe Biden. Ja, das ist wahnsinnig riskant, mit jemand Neuem ins Rennen zu ziehen, weil derjenige hat wenig Zeit, sich national bekannt zu machen, wenn das nicht schon ist. Ist vielleicht auf der nationalen Bühne nicht getestet. Man weiß es nicht. Es hat alles ganz großes Risiko, aber es ist ziemlich klar ersichtlich, dass Joe Biden das Ganze verlieren wird. Dann glaube ich, es gibt hier in den USA ganz viele sogenannte Double-Hater, also Wählerinnen und Wähler, die sowohl Joe Biden als auch Donald Trump nicht haben wollen, die keinen der beiden wollen. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, für eine oder einen neuen, die einzusammeln und zu sagen, okay, ihr wollt diese Auswahl nicht, seit Monaten nicht, ich biete mich jetzt an als jüngere Alternative einer anderen Generation. Ich glaube, das ist sehr wirkmächtig. Und dann brauchen die Demokraten darum, müssen sie eine gute Erzählung kreieren, weil das war wirklich wahnsinnig gut gemacht auf diesem Republikanischen Parteitag. Die sind sehr gut darin, klare, einfache Botschaften zu formulieren und die immer und immer wieder zu bedienen. Und das war ganz klar, auf diesem Parteitag war die Erzählung, Joe Biden ist schwach, Donald Trump ist stark. Das ging um Donald Trumps Stärke. Und das ist eine einfache Botschaft und die dringt durch. Und jemand Neues bräuchte auch eine einfache Botschaft. Und das könnte ja zum Beispiel sein, der Neue für die Zukunft oder die Neue für die Zukunft oder unsere Zukunft liegt vor uns oder was auch immer man sich da ausdenken kann. Ich glaube, dass das tatsächlich um viele der Demokratinnen und Demokraten gestrickt werden kann, eine solche Erzählung, die gerade hier im Gespräch sind.
Sie müssen nur mal in die Pötte kommen. Kerstin, ganz viel Kraft noch bis zum 5. November, bis zum US-Wahltag. Danke, dass du dir die Zeit für den Weltspiegel genommen hast und wir hören dich sicher bis zum 5. November wieder.
Sehr gerne.
Und jetzt spreche ich mit Laura von Daniels, USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft um Politik. Hallo Frau von Daniels.
Guten Tag, Frau Amiri.
Wenn wir uns die vergangenen Wochen anschauen, da hatten ja die Demokraten damit zu kämpfen, den misslungenen Auftritt Bidens beim TV-Duell zu kitten oder eine Demenz zu dementieren. Bislang war ja Biden selbst immer davon überzeugt, es durchzuziehen. Also bis gestern noch sagte er, nee, ich bleib dabei. Mittlerweile haben ihm wohl aber auch Nancy Pelosi und Barack Obama wohl zum Rückzug geraten. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Biden nun auf die Kandidatur verzichtet?
Also einmal muss man sagen, dass sein politisches Umfeld sich als extrem loyal erwiesen hat. Ich glaube, in der Situation, in der Biden und seine Partei sich befinden, könnte man mit ganz anderen Umgangsformen rechnen und auch lauterer öffentlicher Kritik von den genannten Personen. Die haben das bisher immer nur im bilateralen oder im zumindest nicht öffentlich nach außen getragenen Gespräch mit ihm versucht. Ich denke, das ist jetzt schon eine Menge Druck und er ist im Moment in dieser Situation isoliert mit einer Covid-Infektion. Er hatte auch eine Familie und ein Umfeld, das ihm davon abgeraten hat, sich zurückzuziehen. Aber ich glaube, das sind schwere Stunden für ihn sicherlich, diese Abwägung zu treffen. Aber im Grunde genommen spricht alles dafür, dass er selber diesen Stab übergibt an jemand anderen.
Wenn Sie wetten würden, würden Sie sagen, am Wochenende wird sich da was ergeben?
Das wird sicherlich von einer Reihe Faktoren abhängen, die vielleicht nicht alle immer am Wochenende passieren. Ja, das hat ja auch was mit Abläufen in der Partei zu tun. In dem Moment, wo Biden zurückträte, müsste irgendwie ein Weg gefunden werden, wie man da die Nachfolge bestimmt. Dann gibt es erstmal Überlegungen dazu. Gibt es dann eine offene Abstimmung auf der Parteikonvention im nächsten Monat, im August? Oder gibt es vielleicht im Vorfeld schon Besprechungen darüber, welches Kandidatenduo da ins Rennen geschickt werden soll? Und ich bin mir nicht sicher, ob man das alles bis Sonntagabend in trockene Tücher bekommt. Im Grundsatz könnte diese Entscheidung natürlich durchaus, das ist vorstellbar, auch bis Ende des Wochenendes getroffen werden.
Also ich meine, das war ja ein schleichender Prozess, beobachten wir ja schon seit Monaten, ne, die Versprecher und einfach ein schwaches Auftreten. Man hat ja schon das Gefühl, okay, hinter den Kulissen müssten sich die Demokraten doch schon länger darauf vorbereiten. Wer könnte es denn dann sein? Wer steht denn dann da? Ist es Kamala Harris als seine Vize oder läuft es auf eine offene Abstimmung auf den Parteitag hinaus? Gibt es einen Kandidaten, wo Sie sagen, darauf würden Sie setzen, dass es der oder die wird?
Also man muss sehen, dass Kamala Harris die amtierende Vizepräsidentin ist und auch auf diesem Wahlticket steht mit Biden und so aus den Primary-Wahlkämpfen hervorgegangen ist. Also sie ist wirklich die erste in der Reihe derjenigen, die da in Frage kämen. Sie hat Amtserfahrung. Sie ist eingeweiht in die Abläufe des Amtes, in die Hintergründe. Das ist ja für uns hier in Europa auch nicht irrelevant, offen gestanden, wenn man da so auf die Außen- und Sicherheitspolitik schaut. Jemanden da möglicherweise zu platzieren als Nachfolge von Biden, die eingearbeitet ist. Ja. Über Harris hinaus gibt es aber natürlich auch andere hoffnungsvolle Kandidatinnen und Kandidaten. Ich nenne mal den Namen Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan. Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, werden immer wieder auch Ambitionen nachgesagt, sicherlich auch ein großes politisches Talent. Da gibt es aber auch Jüngere wie ein Wes Moore, den Gouverneur von Maryland, oder Josh Shapiro aus Pennsylvania. Diese Namen werden genannt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer wieder das demokratische Personal, das man schon kennt, ein Pete Buttigieg oder andere. Also es gibt keinen Mangel an Optionen. Es kommt sicherlich dann auch darauf an, eine gute Kombination zu finden, die möglichst viele Wählergruppen anspricht.
Egal, wer dann für die Demokraten antritt, wie sieht jetzt die richtige Reaktion auf Trump aus? Ich meine, Biden hat am 8. Juli noch gesagt, oder besser gesagt seine Unterstützer dazu aufgerufen, es ist jetzt Zeit, Trump ins Visier zu nehmen. Ich meine, so solche Aussagen, sowas kann er sich nicht mehr leisten. Ne? Also es ist eine Gratwanderung zwischen Zurückhaltung, Empathie und Wahlkampf machen. Braucht es jetzt bei den Demokraten einen Strategiewechsel, auch im Wording?
Also richtig ist sicherlich, dass wir beobachten können, wie Donald Trump eigentlich der Vorwurf, der ihm immer gemacht wurde, dass er zu aggressiver Rhetorik neigt und die Leute aufhetzt, das Umfeld dafür geschaffen hat, dass es dann den Sturm auf den Kongress gegeben hat am 6. Januar. Das konnte er jetzt umdrehen und sagen, das sind die Demokraten. Die sind diejenigen, die so eine aggressive Rhetorik an den Tag legen. Und es ist der Präsident Joe Biden, der den Justizapparat auf ihn, Trump, angesetzt habe und mit unfairen Methoden, also versuche, seine Kandidatur zu unterwandern. Und das braucht jetzt auch Trump darüber hinaus gar nicht mehr weiter zu sagen. Dafür hat er längst andere, die diese Aussagen für ihn jetzt fortsetzen. Das heißt, die Strategie von Trump ist aktuell, möglichst staatsmännisch daherzukommen. Man könnte sagen, auch wenn man seine Ansprache jetzt beim Kongress der Republikanischen Partei gesehen hat, das ist schon irgendwie auch wie ein Wolf, der Kreide gefressen hat.
Also fast schon demütig ist er am Anfang aufgetreten, ne? Am
ersten Tag. Das fällt ihm schwer, das sieht man, aber er versucht es. Es ist aber auch immer noch klar, dass er also von Gott selbst dazu auserwählt wurde, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden und das auch erneut zu werden. Also das betont er ja auch immer wieder.
Wie sinnvoll ist eigentlich noch der Versuch, überhaupt in diesem Wahlkampf auf konkrete Themen einzugehen? Ich meine, es geht ja im Grunde genommen nur noch um Stimmung. Die Bilder sind definitiv auf Trumps Seite im Moment. Geht es noch um Themen?
Es könnte um Themen gehen. Dafür braucht es natürlich dann auch auf der Seite der Demokraten eine schlagkräftige Rhetorik und ja, ein Kandidatenteam, das dann in der Lage wäre, Botschaften an Wählerinnen und Wähler zu überbringen. Und ich nehme mal das Beispiel das Recht auf Abtreibung raus. Das ist definitiv ein Thema, mit dem die Demokraten punkten könnten. Es gibt sehr viele Menschen in den USA, die sich Sorgen machen darüber, dass das Recht auf Abtreibung und insgesamt auch gesundheitliche Versorgung immer mehr eingeschränkt werden, dass die Supreme Court das auch zugelassen und auch noch bestätigt hat. Und damit könnten sie auch mit einem solchen Thema, könnten die Demokraten tatsächlich im Wahlkampf, denke ich, noch punkten. Für die Republikaner ist das immer genau umgekehrt, das Thema Migration. Trump, muss man ihm lassen, hat sich dieses Thema rausgesucht und hat da eine sehr einseitige Sicht drauf. Aber die wird eben auch von vielen Menschen in den USA geteilt. Also im Prinzip eine ablehnende Haltung gegenüber jeglicher Migration.
Wir sprechen ja immer wieder über die Swing States, ne? Also die Staaten, die das Zünglein an der Waage sind. Staaten wie Pennsylvania und Michigan. Wie sehen die Umfragen dort nach dem Attentat aus?
Ja, die interessante Beobachtung ist eigentlich, das Attentat hat möglicherweise einen Trend nochmal bestätigt, der aber schon vorher begonnen hat. Es ist eigentlich schon seit Ende Mai so, seitdem Trump in diesem Prozess, in dem Gerichtsverfahren in New York verurteilt wurde, dass ihm sowohl Wahlkampfspenden in hohem Maße zufließen, als auch immer mehr Stimmen, also zumindest in den Umfragen. Das hat sich dann nochmal verstärkt nach dem Kandidatenduell Ende Juni. Anfang Juli in den Umfragen hat man gesehen, Trump liegt überall vorne im Bundestrend, aber auch in den Swing States. Da, wo es noch knapp war, liegt er vorne. Und es wird immer weniger wahrscheinlich, dass die Demokraten das noch einholen können.
Was ja im Moment allein aufgrund der Stimmung gar nicht mehr so richtig funktioniert, ist gut versus böse. Weil Trump ja zum ersten Mal wirklich das Opfer ist, vor laufender Kamera zum Opfer geworden ist. Wie gehen damit die Demokraten um?
Ja, es hat sie in eine sehr schwierige Lage gebracht. Im Trend war es sowieso schon so, dass Trump immer mehr vorne liegt. Jetzt ist dieses Attentat auf ihn hinzugekommen, hat nochmal die Sympathien innerhalb der eigenen Partei gebracht, aber auch darüber hinaus. Es ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, ob sich das in den Umfragen jetzt noch gravierender niederschlagen wird. Aber zumindest sehen wir, es gab jetzt keine Umkehr oder so, sondern es ist eher damit zu rechnen, dass es eben Leute gibt, die ihn für sympathischer halten, auch weil er ja seine aggressive, sonst so aggressive Rhetorik so ein bisschen zurückgeschraubt hat und sich staatsmännischer gibt, als er das jemals vorher getan hat.
Also ich muss sagen, die Wahl wird erst im November stattfinden, aber es ist jetzt schon so unglaublich spannend, dass man, ich schon am Handy hänge und die Nachrichten im Stundentakt verfolge. Wahrscheinlich hören wir uns auch bald wieder, Frau von Daniels. Ich danke Ihnen erstmal jetzt für Ihre Einschätzungen und ja, schauen wir, ob die Demokraten bei Biden bleiben oder es jetzt einen Tausch gibt.
Ja, was das Wochenende bringt.
Genau. Danke Ihnen.
Okay, sehr gerne. Wiederhören.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast. Wenn ihr noch mehr hören wollt über den Wahlkampf in den USA, dann empfehle ich euch den Podcast Politikum, der Meinungspodcast. Die KollegInnen diskutieren zu Themen aus Politik und Gesellschaft. Ganz aktuell haben sie einen Historiker zu Gast, der vor der Möglichkeit einer Eskalation der Gewalt und sogar einem Bürgerkrieg in den USA warnt. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Unser Podcast wurde aufgezeichnet am 19. Juli 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Weltspiegel abonniert. In unserem Podcast werden wir auch weiterhin den Wahlkampf in den USA verfolgen. Aber nicht nur das. Auf unserem Kanal findet ihr jede Woche unseren regulären Podcast mit Gesprächen mit unseren ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, die für uns aus allen Weltregionen regelmäßig berichten. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Steffi Fetz, Nils Kopp und Julia Schuster. Produziert hat Michael Hollmann. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.